Es war nicht mein Plan, in Stuttgart nur ein halbes Jahr zu bleiben. In Stuttgart, das ist Heimatstadt auch noch, da hat es ganz viel soziale Kontakte auch noch gegeben. Alles, was da rausgeschleudert worden ist an Informationen, wo ich mir manchmal selber gedacht habe, dieses Arschloch bist wirklich du, da habe ich mir danach dann natürlich auch gedacht, okay, das und das, egal wie richtig du gelegen bist, kannst du danach einfach nicht mehr machen. Ja, das waren zu viele Brandherde, die du dir da geschaffen hast.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Eine neue Woche, eine neue Folge Kicker meets the Zone. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Alex Schlüter und hier ist der Mann, von dem der Fußball gerade versucht, sich aktiv zu erholen. Benny Zander, schönen guten Tag.
Ganz schön freche Töne von jemandem, der gerade diese Einführung, die ihr gehört habt, nochmal sprechen musste, weil er sich beim ersten Mal so verhauen hat und diverse Infos falsch gesagt hat, dass er da jetzt einfach nochmal komplett von vorne loslegen wollte und da gesagt hat, da schneiden wir, das kriegt gar keiner mit. Doch, ihr kriegt es jetzt mit. Alexander Schüter tut nämlich immer nur so, als wäre er ein Profi, aber naja gut, ist auch egal. Schöne Grüße auf jeden Fall hier auch aus Leipzig und ich möchte Schülmann zu Beginn dieser neuen Folge, die es ja wie in den vergangenen Wochen fast schon gelernt, sowohl auf die Ohren als auch zum Gucken gibt, einmal kurz mit einem Gerücht aufräumen, was du in den letzten Wochen gestreut hast. Leute schreiben mich mittlerweile an und sagen, ey Zander, geile Trikotauswahl da von dir, wo hast du die ganzen Dinger her und so weiter, weil du einmal, glaube ich, gesagt hast, ich würde hier in meinem Wohnzimmer sitzen, was aber gar nicht stimmt. Also das ist ein Studio von einem Freund von uns beiden, wo ich mich hier jedes Mal einquartiere, wenn wir das Ding am Montag aufzeichnen. Es sieht bei mir zu Hause nicht so aus. Ich habe auch viele Trikots, die hängen aber nicht an den Wänden und es sind nicht ansatzweise so viele, um hier einmal mit diesem Fake News Charakter, den Schlüter in den letzten Wochen reingebracht hat, direkt mal zu brechen.
Ich entschuldige mich dafür ausdrücklich und kann euch allen sagen, also Benny zu Hause sehen, das will wirklich keiner von uns. Insofern alles gut. Ich bin wirklich zu Hause. Das sind keine Fake News. Ich habe mich auch so ein bisschen entwickelt. Also in der vergangenen Woche habe ich hier so ein kleines Bildchen von Benny und Dick Töfting dazu getan. Und jetzt kam tatsächlich mit der Post, vor zwei Wochen haben wir groß drüber gesprochen, das Bravo Sport Poster von Nuri Sahin. Ist er nicht schön? Damals in der Bravo Sport. Und der Mann hat uns ja auf ein Thema gebracht, was im Endeffekt auch zu dem Gast, den wir euch dann heute präsentieren dürfen, geführt hat. Wir haben mit Nuri Sahin ja sehr ausführlich über Ballbesitzfußball gesprochen. Wir haben mit ihm darüber gefachsimpelt, warum das eventuell ein bisschen weniger geworden ist, warum es jetzt andere Trends gibt. Und Benny und ich, wir haben uns überlegt, wir brauchen genau so einen Trainer, der uns all diese Dinge erklären kann.
Ja, Alexander Zorniger, seines Zeichens Ex-Trainer von RB Leipzig, vom VfB Stuttgart, von Brøndby, mit denen er dänischer Pokalsieger geworden ist. Gerade aktuell ohne Verein, gibt unglaublich viele Ansätze, was wir mit ihm besprechen. Eine Sache, die ich an dieser Stelle Schlüter mal verraten kann, ich verbinde mit dem total den, ja, auch so den Beginn meiner Sportjournalistenlaufbahn, weil als ich damals hier kleiner Lokalradioreporter war in Leipzig, da war der gerade Trainer bei RB und ich habe dem relativ häufig als so kleiner Duckmäuserich mein Mikro unter die Nase gehalten. Also ich freue mich sehr, nachher mit ihm ein bisschen zu sprechen. Er hat viel erlebt, ich bin auch zumindest ein klein bisschen selbstsicherer geworden und wir werden natürlich vor allem über Taktik reden und wie es denn so ist, ein Fußballtrainer zu sein, weil das ist nun mal ein totaler Gaga-Job, wenn wir ehrlich sind.
Ja, den holen wir gleich mit dazu. Alex Zorniger, wir können schon mal sagen, wartet in Kopenhagen darauf, von uns hier mit in die Runde geholt zu werden. Aber vielleicht, auch das hat ja so ein bisschen Tradition, gucken wir erstmal, was es denn für wenige News, für Meldungen gibt. Ich bin mal gespannt, wie du zum Beispiel zu der Tatsache stehst, dass es offensichtlich einen neuen Maulwurf gibt beim FC Bayern München. Manuel Neuer hat sich darüber beschwert, bei den Kollegen der Bild. Warum denn jetzt bitteschön auf einmal Vertragsdetails, er ist ja in Vertragsgespräch mit dem FC Bayern München, nach außen ja auf irgendeine Art und Weise verkauft werden oder doch zumindest nach außen dringen. Wie siehst du die Situation? Ist der FC Hollywood zurück oder übertreibt man da, weil man im Moment einfach nichts anderes hat?
Na, es ist ja schon kurios, ne? Also wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen, oh, die Bayern, die nutzen die Krise, die bringen den Flick unter Dach und Fach, die verlängern mit dem Müller, die machen da Nägel mit Köpfen und jetzt plötzlich eine Woche später ist im Grunde genommen, genau wie du sagst, die Kacke so richtig am Dampfen und das ist natürlich für alle Beteiligten irgendwie blöd, ne? Also für die Bayern, dass das jetzt so in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Gleichzeitig glaube ich, dass Neuer sich so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt hat, da jetzt zu reagieren, nachdem diese Details über ihn nach außen gekommen sind und gesagt, ja gut, dann gehe ich halt auch an die Öffentlichkeit. Also wenn da jetzt steht, was ich, zumindest wenn kolportiert wird, was ich hier verdienen werde, gerade in diesen schwierigen Corona-Zeiten, wo alle sehr sensibel logischerweise sind, was so Millionengehälter irgendwie angeht von Fußballprofis, dann kann ich irgendwo auch verstehen, dass er sich da versucht hat, ein bisschen zur Wehr zu setzen. Ob das dann jetzt in der Form und über das Medium und so weiter so sinnvoll ist, keine Ahnung. Es sorgt auf jeden Fall in dieser doch etwas darbenden Zeit für Entertainment. So viel können wir mal sagen.
Ist aber unterm Strich ein bisschen so, als würde ich zu meinem Drogendealer gehen und mich darüber beschweren, dass zu viele Leute Drogen nehmen. Lassen wir so stehen. Reden wir vielleicht über den nächsten Punkt. Reden wir darüber, dass die DFL eine Mitgliederversammlung verschoben hat. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass wir jetzt schon drüber reden können, aber das müssen wir ein bisschen verschieben, weil die Mitgliederversammlung selber verschoben wurde. Wir können aber, glaube ich, schon so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Benni, es wird sehr, sehr brisant werden.
Ja, die kommt später in dieser Woche, diese Mitgliederversammlung. Und was ich besonders spannend finde, das war so eine der, finde ich, relevantesten News der letzten Tage. Wir haben ja zum Beispiel mit Christoph Kramer darüber gesprochen, dass sich viele Fußballfans darüber freuen würden, wenn sie wieder so ein Stück Normalität in dem Sinne zurückbekommen, dass es zumindest wieder Geisterspiele gibt und sportlich Relevantes, über das man diskutieren kann, und Spiele, die man sich angucken kann. Jetzt haben sich aber in der vergangenen Woche die Ultras, ein Zusammenschluss, wo verschiedene Ultra-Gruppierungen zusammen organisiert sind, haben sich mit einem Statement zu Wort gemeldet und haben da im Grunde genommen gesagt, nein, danke. Also das ist natürlich nur ein Teil des Fanlagers, aber die haben eigentlich gesagt, der Fußball soll sich seiner gesellschaftlichen Relevanz mal kurz bewusst werden und auch, was er da quasi für ein Zeichen setzt. Und also du hast jetzt einen Teil der Fanbasis, über die gesagt wird, ja, die freuen sich, wenn wir wieder spielen, dann lass uns das mit den Geisterspielen ohne Fans machen. Und dieser Teil, es sind nicht alle, ja, das ist wichtig zu sagen, die sagen jetzt, ja, nee, aber nee, wollen wir gar nicht. Also ihr braucht unseretwegen keine Geisterspiele machen. Dann kommen gleichzeitig die anderen wieder um die Ecke, die sagen, die Ultras denken nicht weit genug, weil wenn das jetzt keine Geisterspiele gibt, dann gibt es von ihrem Verein eventuell bald gar keine Spiele mehr. Ja, jetzt wird dann darüber diskutiert, wie willst du das überhaupt auffangen und quasi diese so ein bisschen isolierten Bedingungen herstellen. Da gibt es zum Beispiel im Montagskicker jetzt ganz aktuell vom DFB-Präsident Fritz Keller und von Freddy Bobic interessante Aussagen, die bei mir so ankommen, als würde der Fußball das wirklich hinbekommen. Ich bin mal gespannt, ob es so ist. Sie müssen es dann, finde ich, transparent auch nachweisen, dass sie keine Laborkapazitäten anderen wegnehmen, die sie vielleicht genauso dringend oder viel, viel dringender noch brauchen, dass sie sich selber um die ganzen Kram mit den Tests kümmern, die nötig werden. Ich sag mal so, ich bin da auch hin und her gerissen. Wenn der Fußball das hinkriegt, in seinem Kosmos, ohne jemand anderem damit auf der Tasche zu liegen, sich um diese ganzen Themen, Labore, Tests und so weiter selber zu kümmern, ja, dann kriegst du, glaube ich, viel Gegenwind da rausgenommen. Also ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, die spielen jetzt wieder, um die Vereine zu retten, und andere Branchen, denen es genauso dreckig geht oder noch viel dreckiger, die haben halt nicht diese Möglichkeiten, mal im Bundeskanzleramt oder bei irgendwelchen Ministerpräsidenten nachzufragen, ob es dann jetzt mal weitergehen kann mit den Geisterspielen. Aber wenn die das in ihrem Kosmos hinkriegen, so, dann ist das, glaube ich, etwas, wo die Leute sagen, okay, dann sollen sie machen. So, dann sollen die halt in ihrem Ding das machen, und dann gibt es auch Geisterspiele.
Ja. Bin voll bei dir. Also ich habe so ein Problem mit dieser gesamten Thematik, weil ich irgendwo einfach an meine Wissensgrenze stoße. Ja, das passiert mir dann häufiger mal, aber bei diesem Thema ist es halt einfach so, dass ich natürlich eine Meinung dazu haben kann, will ich Geisterspiele, will ich nicht, finde ich die doof, finde ich die gut. Also soweit traue ich mir das alles zu. Aber irgendwann kommt ja einfach dieser Punkt, den du jetzt angedeutet hast, bei dem man überlegen muss, wie sehr belastet man das Gesundheitssystem, weil man einfach möchte, dass die Bundesliga wieder läuft mit diesen Geisterspielen. Das heißt also, du hast die Tests angesprochen, ist es tatsächlich so, dass man damit andere Kapazitäten angreift, oder kann man das tatsächlich aus den eigenen Ressourcen, wie auch immer die dann aufgebaut werden, gewährleisten, dass genug Tests für Spieler und Betreuer und Co. da sein werden. Und das kann ich halt einfach nicht einschätzen. Also ich kann nur sagen, wenn das möglich ist, bin ich bei dir, dann finde ich, hat man eine Rechtfertigung, diese Geisterspiele durchzuführen. Wenn nicht, und wenn stattdessen, so weit kann man ja gehen, irgendjemand auf der Intensiv verreckt, sage ich jetzt mal ganz hart, weil die Bundesliga stattfinden muss, dann ist das natürlich nicht zu entschuldigen. Aber ich weiß es halt nicht, ne? Also da sind es dann so Grenzen, die mir im Kopf gesetzt sind, weil ich halt einfach kein Virologe bin. Jetzt kann man sagen, ja, warum unterhält er sich dann über Fußball, wenn er meint, da, wo er keine Ahnung hat, da sollte er dann irgendwann vielleicht aussetzen. Aber der Unterschied ist, hier haben wir ja sehr schlaue Leute. Hier haben wir Leute, denen wir Fragen stellen können. Leute, die richtig Ahnung haben. Damit sind wir jetzt bei Alex Zorniger. Benni hat schon gesagt. Zuletzt bei Brøndby Kopenhagen, so heißt diese Stadt, in der Benni und ich ja auch schon gewesen sind. Da können wir ihn ja gleich mal drauf ansprechen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall jetzt sehr, dieses Thema von vor 2 Wochen intensivieren zu können. Wo steht der Fußball? Taktisch. Wie weit sind wir? Was wird passieren? Was war? Was ist eigentlich? Alles das jetzt mit Alex Zorniger.
Wir sind zu dritt und für alle, die das jetzt hier sehen können, diesen Podcast im Videoformat, ich habe es endlich geschafft, in der 3. Woche muss Alexander Schlüter mir weichen. Ihr seht schon unseren Gast Alex Zorniger, der ist uns zugeschaltet. Alex, viele liebe Grüße nach Kopenhagen, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Es ist heute für mich eine absolute Premiere, weil normalerweise war der Schlüter immer über mir angeordnet in den letzten Wochen und jetzt muss er mal unter mir sein, das finde ich ganz gut.
Für mich ist entscheidend, dass ich groß auf der Seite bin.
Das bist du auf jeden Fall. Ich habe schon gesagt, wir erwischen dich in Kopenhagen, ist eine tolle Stadt. Wir beiden Nasen haben das im letzten Sommer im Zuge unseres Wohnmobilurlaubs auch nochmal so ein bisschen kennenlernen dürfen tatsächlich. Haben da mal vorbeigeschaut. Warum bist du eigentlich noch da? Erklär uns mal, warum du noch in Kopenhagen residierst aktuell.
Zum einen hat es emotionale Gründe, weil es uns einfach sehr, sehr gut hier gefällt. Zum anderen, meine jetzige Frau kommt aus dem Osten der Republik, ich komme aus dem Süden. Wir wissen noch nicht ganz, wo es uns hinverschlägt. Also wir haben keine so klassische Homebase wie viele andere Kollegen. Und dann haben wir gesagt, es macht jetzt irgendwie gefühlt keinen Sinn, dann aus Dänemark wieder nach Stuttgart irgendwo in ein Miethaus oder Mietwohnung zu ziehen. Und dann vielleicht, du weißt ja nie genau, wie schnell es weitergeht, jetzt ist schon ein Jahr, aber es hätte ja auch ein paar Monate weniger sein können, um dann wieder umzuziehen, das macht keinen Sinn. Und dann von einem Haus, das 150 Meter weg vom Meer ist, mit einer guten Atmosphäre, in der Nähe von einer tollen Stadt, da gibt es jetzt eigentlich keinen Grund, unbedingt sofort wieder wegzuziehen.
Benni und ich haben ja ein ähnliches Problem, er im Osten, ich im Süden der Republik wohnhaft, und wir haben das hier einfach als unsere Homebase entwickelt. Wir schalten uns montags zusammen, kann ich dir empfehlen. Also mir fehlt gar nichts, aber vielleicht wäre das mit deiner Lebenspartnerin ein bisschen problematischer.
Das ja, ist unsere, ich könnte es ja mal vorschlagen, meine Frau. Ab und zu wäre das vielleicht wirklich in vielen Ehen eine Lösung, bei uns nicht zwingend. Aber wenn ihr in Kopenhagen wart, wo war er denn dann?
Was haben wir gehabt, Benni? Einen Tag, ne? Ja. Einen Tag, war Kopenhagen unser großer Spieletag? Oder verwechsel ich das jetzt? Das ist das Problem, wenn du so einen großen Trip machst mit dem Wohnmobil, weil wir sind durch ganz Skandinavien gefahren. Also unter anderem dann Göteborg und dann nach Norwegen rüber. Und ich meine, Kopenhagen war doch der Tag, als wir total in dieser Spielekneipe versackt sind, oder?
Stimmt, ja, stimmt. Doch, genau so war es. Wir hatten nicht viel Zeit, also wirklich nur einen Abend. Und haben dann da gut gegessen und haben dann da Brettspiele gespielt, ne? Das war unser, es war so ein riesiges Café, Restaurant, was auch immer. Und da saßen, ich weiß nicht wie viele Kopenhagener drin und haben Brettspiele gespielt. Und haben wir uns dazugesetzt. Das war sehr schön, stimmt.
Und wann war das? Im Sommer oder im Winter?
Im Sommer.
Im Sommer. Alex, ja, du kannst es zugeben. Ich höre doch deine Enttäuschung raus, dass wir Kopenhagen besuchen, diese wunderschöne Stadt, und uns einfach einen kompletten Nachmittag in so eine Spielekneipe verziehen. Du darfst ja, ehrlich
sagen. Es kann Enttäuschung oder Unwissenheit sein. Ich gestehe euch jetzt mal Unwissenheit zu. Wer wäre in Kopenhagen in den überschaubaren sonnigen Tagen sich freiwillig irgendwo reinbewegt, der hat definitiv was verpasst von Kopenhagen. Weil, falls er jetzt allerdings auch noch sagt, dass es gutes Wetter war, dann glaube ich auch, dass die Beziehung zwischen euch gerade eben in eurem Kabuff funktioniert.
Nee, ich meine wirklich, wir waren nämlich dann noch sehr gut essen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Laden hieß, aber den haben wir extra uns empfehlen lassen. Und ich erinnere mich daran, dass wir dann nach Hause gegangen sind, also zu unserem Wohnmobil gegangen sind, und da hat es dann geregnet. Also es kann kein ganz gutes Wetter gegeben haben. Also das zu unserer Entschuldigung. Ja. Aber erzähl mal, wie sieht es denn in Kopenhagen aktuell gerade aus? Also nicht nur vom Wetter her, sondern natürlich auch, was die aktuelle Situation rund um Corona angeht. Ist es ein deutlicher Unterschied im Vergleich zu Deutschland?
Ich glaube, ein deutlicher Unterschied. Ne? Schweden, so viel ich gehört habe, ist ein deutlicher Unterschied. Die haben ja auch noch bis vor wenigen Wochen Skigebiete offen gehabt. In Dänemark ist es so, dass Dänemark sehr, sehr schnell reagiert hat, weil Dänemark auf jeden Fall nur eine sehr überschaubare Anzahl an Intensivbetten hat für seine 5,5 Millionen Einwohner. Und deswegen wussten sie auch, dass sich Dänemark vom Gesundheitssystem her keine Pandemie erlauben kann. Also sie sind auf einem sehr, sehr hohen Standard, aber volumenmäßig hätten sie das nicht weggesteckt. Und deswegen haben sie auch schnell, ich glaube nur ein paar Tage vor Deutschland, alles zugemacht. Auch die Kindergärten, allerdings nicht die Spielplätze. Spielplätze waren die ganze Zeit offen. Also ich glaube auch in Dänemark insgesamt ist so das Wegnehmen von Freiheiten noch ein größeres Thema wie in Deutschland. Mein ehemaliger Manager Troels Bech hier von Brøndby, der war auf einer Weltreise letzten Juni oder Juli, ist jetzt zurück mehr oder weniger kommandiert worden und war darüber überhaupt nicht begeistert. Die Spielplätze waren also die ganze Zeit offen, aber auch überschaubar. Ich glaube, die Anzahl an Personen, die sich gleichzeitig bewegen konnten außerhalb von einem Haushalt, war auf 5 Personen limitiert. Und seit letzten Donnerstag sind die Kindergärten hier wieder offen. Also ich verfolge es dann ja nur über Deutschland. Da ist es ja auch eine Diskussion, wann was wieder aufgemacht wird. Komischerweise sind hier als erstes die Kindergärten aufgemacht worden. Und meiner Tochter mit 2,5 ist Social Distancing ein bisschen schwierig beizubringen. Mal schauen, wie das alles funktioniert. Bis jetzt funktioniert es aber gut. Die halten sich schon auch an Regeln. Die glauben da auch an ihre Regierung und an ihre Königin, die ja jetzt vor kurzem großen Geburtstag gehabt hat. Ich bin jetzt seit 5 Wochen, wir wohnen 20, 25 Minuten außerhalb von Kopenhagen, in einem Ort direkt am Meer. Ich bin jetzt seit 5 Wochen nicht mehr aus dem Ort rausgekommen.
Ja, verrückt. So verändert das dann doch irgendwie alles, ne? Aber umso schöner, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst, um mit uns heute zu quatschen. Wir wollen natürlich gleich vor allem viel über taktische Aspekte reden, so, weil wir beide uns da auch besonders drauf gefreut haben, als wir wussten, dass wir mit dir sprechen können. Aber auch mal dieses Themenfeld Fußballtrainer so ein bisschen streifen. Du hast zuletzt in einem Interview bei den Kollegen vom SWR gesagt, dass du glaubst, ein bestimmtes Klientelmensch übt diesen Trainerjob aus, ne? Stichwort Misserfolge verarbeiten, schwächstes Glied in der Kette sein und so weiter. Lass uns da vielleicht mal anfangen und ein bisschen reingehen. Wie anstrengend ist dieser Trainerjob auf dem Level, auf den ihr den dann betreibt? Vor allem auch mental, auch gerade in so Phasen, wo es nicht funktioniert.
Ich glaube, zusammenfassend hat da Thomas Schaaf mal einen Satz gesagt, der relativ schnell deutlich macht, um was es dann geht. Er hat gesagt, Fußballtrainer ist der einzige Job auf der Welt, wo du jede Woche bewertet wirst. Und dieses jede Woche bewerten innerhalb von Deutschland auch noch, das ist nochmal ein Multiplikator, das muss man ganz klar sagen, das ist nicht immer angenehm. Ich glaube schon, dass alle Trainer ein breites Ego haben. Ich glaube, wenn du es hochschaffst auf dieses Level, dann musst du das auch haben. Du musst überzeugt sein von dem, was du machst, von dem, was du sagst, von dem, wie du wirkst. Ich habe positiv gesagt, mit leichter Verwunderung reagiert, wie Herr Bierhoff, den ich insgesamt sehr schätze, weil er einfach nicht nur aus dieser Fußballschiene kommt, sondern sich dann auch über einen BWL-Background dann nochmal weitergebildet hat, wie er jetzt gesagt hat, wir müssen einfach die Trainer in den letzten Jahren zusammenfassend waren immer so ausgebildet, wie man sich's vorstellt. Oder man muss bessere Trainer generieren. Ich glaube, es ist nicht der Fall. Ich glaube einfach, dass sich das gesamte Umfeld um die Trainer herum, um den Fußball herum, wesentlich geändert hat. Ja, die Bewertung der Trainer ist eine ganz andere. Ja, ich habe ja Gott sei Dank ein ganz gutes Netzwerk mir aufgebaut. Wir waren im Januar in Marbella unten und da habe ich mich auch wieder mit Christian Streich, den ich wirklich sehr, sehr hoch einschätze, diesbezüglich unterhalten. Und da geht es innerhalb von 1,5 Minuten, da geht es dann nicht wie bei uns jetzt um taktische Themen, sondern da geht es einfach um die menschliche, um die mediale Seite in dem ganzen Bereich. Ja, wie kriegt man es mit der Familie auf die Reihe? Bei mir auch immer wieder ein Thema, Stichwort Homebase, ziehst dann irgendwann mal alleine fort und so weiter. Aber ich glaube, dass man da daneben liegt, dass man sagt, wir müssen bessere Trainer ausbilden. Ich glaube, dass wir in Deutschland ganz, ganz ausgezeichnete Trainer haben. Ich glaube, wir sind nicht mehr in der komfortablen Situation wie vielleicht noch vor 15 Jahren, dass man gesagt hat, wir haben, grob gesagt, 25 Trainer und aus den 25 Trainer bedienen sich die 18 Bundesligisten im Wechsel. Wir haben sicherlich der Fall, dass wir überragende Trainerpersönlichkeiten, Koryphäen, alles wie Ottmar Hitzfeld, auch wie Otto Rehhagen und so weiter in den letzten 10, 15 Jahren verloren haben, die einfach auf einen großen Fundus zurückgreifen konnten. Aber ich glaube, dass wir ganz, ganz große Trainertalente haben und auch eine breite Basis von Trainern. Ich glaube nicht, dass man zwingend tolle, tolle Trainer ausbildet. Ich glaube, dass es tolle, tolle Trainer gibt und du schaffst sie in eine bessere Struktur. Und ich glaube auch, dass da auch in der Vergangenheit, ich habe meinen Fußballlehrer noch unter Frank Wormuth gemacht. Ich weiß, dass es ja immer ein Thema war jetzt in der Zwischenzeit, auch mit Blick auf Skandinavien, weil deutsche Jugendmannschaften da immer wieder gegen die Skandinavier verloren haben. Und die Entwicklung von innerhalb von Dänemark hier, kann ich definitiv sagen, ist einfach auch eine andere. Also der ganze Erziehungsstil ist ein ganz anderer. Die werden viel mehr in die Verantwortung reingenommen, von Anfang an, was für ein Auto wird gekauft, wo gehen wir in Urlaub hin, was für ein Haus kauft man, wie geht es mit dem Job weiter. Also die sind da schon viel weiter in junge Jahre. Ich glaube, dass insgesamt der Trainer an sich innerhalb der Ausbildung nur davon profitiert, sich besser zu strukturieren. Ich glaube nicht, dass er ein besserer Trainer wird. Wenn du zum Beispiel Hannes Wolf siehst, mit dem ich zusammen der Fußballlehrer gemacht habe, der wird immer eine ganz spezielle menschliche Ader haben im Umgang mit seinen Spielern auch. Wir hatten damals den Lehrgang dann mit Jörg Heinrich, mit Christian Wörns, Stefan Effenberg, mit Mehmet Scholl. Das waren auch ganz eigene Charakter. Ich glaube nicht, dass wenn du die Person oder jetzt auch uns, Markus Kauczynski, Alex Schmidt, mich, wenn du die in einen anderen Lehrgang reinsteckst mit einer anderen Ausbildungsphilosophie, dass das dann nachher bessere Trainer werden. Ich glaube, die können sich vielleicht anders, besser, wie auch immer, strukturieren. Aber die Aussage, dass wir bessere Trainer ausbilden müssen, die halte ich für falsch. Mhm.
Du hast gerade schon gesagt, als Trainer kommt natürlich auch immer diese Komponente dazu, dich auf die Spieler einzulassen, dich auf den Verein einzulassen, auf die Stadt einzulassen. Ist es trotzdem so, dass auch du zum Beispiel lernen musstest, eine gewisse Distanz einfach aufgrund der Art, wie dein Job nun mal strukturiert ist, zu wahren? Du musstest auch in deiner Karriere lernen, wie es ist, beurlaubt und entlassen zu werden. Also kriegt man quasi so Routinen für sich selbst, wo man sagt, ich muss es nah an mich ranlassen, um ein guter Trainer zu sein, aber ich darf es auch nicht zu nah an mich ranlassen?
Ich glaube, ihr habt eine bestimmte Art und Weise, euren Job zu machen. Wie ihr mit Leuten sprecht. Der eine oder andere Kollege von euch ist provokativ. Der andere generiert eine Situation, wo du dich total wohlfühlst. Und obwohl du weißt, dass nachher vielleicht 14 bis 26 Leute auch zuschauen, du öffnest dich total. Und genauso ist bei Trainern auch. Ich glaube, dass jetzt in Bezug auf meine eigene Person, kann ich da nur sprechen, ist natürlich auch so, ich bin mit 40 Profitrainer geworden. Ich mache das Ding jetzt 12 Jahre, damals unter Markus Babbel Co-Trainer. Ich hatte davor 10 Jahre gearbeitet. Ich glaube, ich habe auch eine Persönlichkeit ausgebildet, wo eins nicht passieren darf, dass ich irgendwann mal mit 65 auf meine Karriere zurückschaue und sage, du hast zwar ein paar Dinge erlebt, aber bei ein paar Dingen bist du gescheitert, weil du nicht du selbst warst. Deswegen muss jeder für sich festlegen, ob er sagt, ich lerne jetzt extrem viel aus beim VfB Stuttgart und verändere mich jetzt total. Ja, Reporter kriegen nur noch 0815 Interviews. Ich sage allen Spielern, was für überragende Kicker sie sind und sie laufen jeden Tag raus und wundern sich dann nur am Wochenende, dass sie nicht spielen. Aber ich mache es halt wie bisher. Ja, ich gebe dem einen oder anderen auch das Gefühl, konzentriere dich mehr bei deinen Fragen, die du mir stellst, weil ich nehme mir auch die Zeit. Also bitte nimm du dir die Zeit auch, um gute Fragen zu stellen. Und bei meinem Spieler gebe ich die Möglichkeit zu sagen, es war halt nicht die Trainingseinheit, die ich von dir sehen wollte. Aus dem und dem und dem und dem Grund. Und dann läuft er raus und sagt entweder, mein Selbstvertrauen ist total zusammengebrochen, oder er sagt, ja, mit dem Input kann ich was anfangen. Und das muss jeder für sich selber festlegen, ob er ein Trainer ist, der die Faust in der Hose ballt und sagt, okay, da sage ich jetzt was ganz anderes, wie ich eigentlich sagen wollte, oder ob halt in allererster Linie jeden Morgen in den Spiegel schauen kann und damit zufrieden bist. Aber man muss ganz klar sagen, du kannst dich natürlich nicht gegen die Gesetzmäßigkeiten dieses komischen Berufs stellen, ja, und sagen, ich sage grundsätzlich immer die Wahrheit und fall immer auf die Schnauze. Das tut dann ab und zu doch schon auch so weh, dass du dir das nicht antun musst. Also ich glaube, auch da lernt man, und da muss ich dann auch sagen, so Jungs wie Julian Nagelsmann, auch wie Hannes Wolf, ja, wie gut die dieses mediale Thema in jungen Jahren schon hinkriegen. Das hat gar nichts mit der Zeitdauer zu tun, wie lange sie schon Trainer sind, sondern die Wucht, wenn du die Stufen nimmst und dann ganz oben bist irgendwann mal in der ersten Liga, die schnell schon brutal, die auf dich reinfährt. Ja. Und deswegen auch zu sagen, in bestimmten Situationen, der und der Trainer, das war genau die richtige Wahl jetzt für uns aus fachlichen Gründen, da denke ich mir manchmal, ja, aber vielleicht kann er seine fachlichen Fähigkeiten gar nicht so aufs Tablett bringen, weil du dich halt ganz schnell auch ablenken lässt von bestimmten Dingen. Das ist ja das, was wir auch oftmals besprochen haben in Stuttgart oben. Gehen wir weiter den Weg oder muss man jetzt mal mehrere Gänge rausnehmen? Ja.
Wo wir Erfahrungen und Entwicklung gerade hatten, inwieweit war Brøndby da für dich besonders, weil es eben eine erste Auslandsstation gewesen ist? Hast du dich da nochmal speziell drauf vorbereitet?
Drauf vorbereitet nicht. Ich wusste, dass mein Englisch okay ist. Ich habe vor allem die Fähigkeit, wie im Deutschen auch, einfach nur drauf loszureden. Das hilft extrem. Ja, da macht man sich keine Gedanken über Wortschatz oder über Satzbau. Über die Liga an sich habe ich mir noch nie, egal wo ich hinkommen bin, zu viele Gedanken gemacht, weil ich schon auch immer ein sehr klares Bild von dem Fußball hatte, den meine Mannschaft irgendwann mal spielen sollte. Und das hat hier in Brøndby halt schnell funktioniert. Im Gegensatz zu Stuttgart war hier sicherlich der große Vorteil, dass ein paar Schlüsselerlebnisse für die Spieler, die sie brauchen, um in dieser Art und Weise Fußball zu spielen und auch weiter zu akzeptieren, dass die funktioniert haben. Ja, wir haben, bevor wir Hertha BSC geschlagen haben in der dritten Runde, haben wir in der zweiten Runde die Bohnen Edinburgh geschlagen und haben diese Anstoßvariante, die wir auch schon mal mit Leipzig gespielt haben, also diese Quarterback-Variante, 6 Leute auf einer Linie, Ball nach vorne, und die hat dort auch funktioniert. Und dann ist mein Captain, Außenverteidiger, an mir vorbeigelaufen mit solchen Augen, das funktioniert ja wirklich. Und diese Erlebnisse brauchst du immer, egal in welchem Land du agierst und in welcher Liga du agierst. Aber wir haben einen Integrationskurs belegt auch gleich, damit wir so ein bisschen wissen, wie funktionieren denn die Dänen. In Dänemark sind Hygge, das kennt ihr vielleicht, und Jantelov, zwei so Begriffe, die fest verwurzelt sind im dänischen Verständnis. Und zu Jantelov gehört auch, keiner steht über dem anderen. Das ist auch so sinngemäß der Spruch, für den Brøndby steht. Und da habe ich dann aber diese Integrationsbeauftragte gefragt, okay, das heißt, in der Zukunft, wenn wir Entscheidungen treffen, weil man die auf eine breitere Basis stellt, es gibt hier eine ausgeprägte Meetingstruktur, läufst raus und denkst dir, über was haben wir jetzt eigentlich 3 Stunden lang gesprochen und weißt nicht so genau, was es war. Aber es gehört dazu, ja, dass man alle mit einbaut. Da habe ich sicherlich einiges mit rausgenommen. Aber ich habe sie dann gefragt, das bedeutet, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann fliegen auch alle. Dann guckt sie mich an und sagt, ah nee. Dann sage ich, okay, dann machen wir es auch so, wie ich denke. Weil wenn ich Verantwortung übernehme, dann übernehme ich auch die Verantwortung, wenn es schief geht. Und das ist so ein bisschen was, wo ich auch gelernt habe. Erstens auch viel, viel mehr Dinge abzugeben, noch mehr Meinungen zuzuhören, nicht zwingend immer zuzulassen. Ich glaube, das wird auch in Deutschland verwechselt. Da sagt man immer, oh, das ist ein ganz guter, der hört ganz gut zu, der hört auf seine Mitarbeiter und sowas. Das ist für mich nicht zwingend ein Qualitätskriterium von einer Zusammenarbeit. Ja, ich erwarte von meinem Staff, dass sie mir bedingungslos auch beim 11. Mal noch sagen, wir könnten es so oder so machen, obwohl die 10 Mal davor vielleicht die Diskussion in eine andere Richtung gegangen ist. Weil ein wesentlicher Aspekt des Cheftrainers ist einfach diese Sammelfunktion von alle Informationen, die reinkommen. Der hat die Zügel in der Hand. Wenn du die Belastungssteuerung nur deinem Athletiktrainer überlässt, dann kann das halt auch mal zu Verwirrungen kommen, weil der sich halt ganz anders austobt, wie wenn du das Ganze jetzt mal nur steuerst und sagst, okay, am Mittwoch machen wir eine Schnelligkeitseinheit, da hast du eine komplette Stunde, da kannst du dann dich wirklich verwirklichen. Aber ansonsten ist es, glaube ich, wichtig nach wie vor, dass ein Cheftrainer in einer Liga, die das auch erwartet, in alle Aspekte, die den Fußball betreffen, nicht nur technisch-taktisch, sondern auch athletisch, auch psychologisch, alle Bereiche den Hut auf hat. Und dann auch in bestimmten Situationen sagen kann, wenn es nicht läuft, okay, jetzt müssen wir mal ein paar andere Hebel ansetzen.
Du hast schon gesagt, du warst zuversichtlich, dass das mit deinem Englisch auch funktioniert. Ich habe mir trotzdem die Frage gestellt in Vorbereitung auf dieses Interview, das ist doch anders, in einer Nicht-Muttersprache zu coachen, oder nicht? Also das muss doch, du kannst doch Dinge anders nur transportieren. Du hast vielleicht im Kopf, wie du es jetzt auf Deutsch sagen würdest, du hast immer noch mal vielleicht diese eine Ebene mehr. Ist das wirklich so schnell, dass man das so schnell ablegt?
Ja, ja. Also dass es ablegst auf jeden Fall. Du weißt eigentlich nicht, was Sender-Empfänger immer auf der anderen Seite ankommt. Aber das ist auch das Gute. Erstens, was für mich in meiner Muttersprache relativ schwierig ist, du reduzierst dich auf das Einfache. Du arbeitest ganz, ganz viel mit Bildern und mit Vergleichen. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man jetzt nur mal von der Trainer-Spieler-Situation ausgeht, du hast ein Empfängerbedürfnis für Informationen. Also das heißt, der Spieler will ja wissen, normalerweise, was muss er tun, damit er am Wochenende spielt. Also baut er sich alle kleinen Zwischendinge, die er braucht, die er durch die Information vielleicht nicht gekriegt hat, mit zusammen. Und das macht es wesentlich, wesentlich einfacher, dass du auf der anderen Seite jemanden sitzen hast, der Dinge aufnehmen will, der Dinge verstehen will. Das ist nicht nur, dass du deine Informationen transportierst, sondern er will sie auch empfangen. Und das hat wirklich gut funktioniert. Ich muss auch sagen, ich habe mit dem Matthias Borst, der jetzt bei der Frankfurter Eintracht für die neue Spielweise, Implementierung der neuen Spielweise verantwortlich ist, oder Aufbau dieser neuen Spielweise, einen ganz tollen Videoanalysten gehabt. Ich habe mit dem Matthias Jaisle und mit dem Tamás Pollock tolle Athletiktrainer gehabt. Der Staff ist genauso aufgebaut gewesen wie in Deutschland auch. Das heißt, du musst die Informationen nur gut streuen und dann werden die auch multipliziert. Und muss man einfach sagen, wir hatten eine überragende Mannschaft. Die hat es in 0,nix aufgenommen. Es ging da auch um Trainingsintensität, was in Dänemark ein großes Thema ist. Dänemark an sich, das ganze skandinavische Raum, ist eher dem Englischen zugeordnet. Sprich, eine Einheit am Tag und die möglichst um 10 Uhr. Das haben wir gleich mal an Tag 1 gestrichen. Und es hat auch gut funktioniert. Wir haben ganz, ganz viele Spieler. Christian Norgaard, zuerst zu Fiorentina nach Italien, dann nach 2 Jahren bei uns. Teemu Pukki nach Norwich, Andrew Jülsacker. Wir haben ganz, ganz viele Spieler, auch Hani Mukta, auch nochmal auf ein höheres Level gebracht, die davor so ein bisschen am Scheideweg auch waren. Und wenn du die zum richtigen Zeitpunkt zusammenpackst, dann funktionieren die auch richtig gut. Also ich kann es nur jedem empfehlen, egal ob Trainer oder nicht, einfach mal aus dem Land rauszugehen, von außen auf Deutschland draufzugehen. Wir haben nicht die alleinige Wahrheit in unserem Besitz. Ja. Einfach mal draufschauen, wie kann man andere Dinge anders machen. Ich war immer ein Verfechter davon, den Trainingsplan kurzfristig bekannt zu geben. Dann haben wir es aber ein bisschen ausgebreitet, das Ganze noch. Es schadet dir auch nicht, wenn du einen 2 Wochen Trainingsplan mal rausgibst. Ja. Also es gibt ganz viele Dinge, die ich hier gelernt habe, wo ich in der Zwischenzeit sage, die werde ich definitiv beibehalten, weil es für ein gutes Miteinander sorgt.
Ich habe jetzt ein paar Sachen notiert, unter anderem, dass du grundsätzlich schon immer einen klaren Plan davon hattest, was du mit der Mannschaft machen willst auf dem Platz. In Deutschland verbindet man dich aus deiner Stuttgarter Zeit und natürlich auch aus der Leipziger Zeit mit dem Pressing-Fußball, mit dem, ich sag mal, Risikofußball. Bist du da bei mir, dass das grundsätzlich dein Stil ist und wie sehr passt du das dann immer noch an die Gegebenheiten in den Teams, die du dann trainieren darfst, an?
Ja, total. Also ich denke schon, dass es vorteilhaft ist, wenn man weiß, wenn ich einen Trainer verpflichte, was für einen Stil bekomme ich denn? Ob der dann immer gleich so ins Extreme gehen muss? Ich diskutiere auch oft mit mir selber, ja, in bestimmte Punkte. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, hey Holmich, ich mache aus allem was es da gibt. Aber ich finde auch, dass es kein Nachteil ist, wenn man zu sich selber und zum Verein sagt, nur du oder du oder du oder du solltest mich holen, weil da ist es dann auch eine Win-Win-Situation. Ich glaube einfach, dass ich ein Trainer bin, der da für bestimmte Dinge ganz klar steht. Und damit ist auch die Auswahl, ob ich interessant bin für einen Verein oder nicht, finde ich relativ überschaubar. Ja, da braucht man sich nicht so viel zusammensetzen und drüber quatschen, was ich kann oder was ich vielleicht nicht kann, sondern von vornherein weiß man schon mal eine ganze Menge Dinge, was ich kann. Dazu, wenn man nicht alles glaubt, was in den Medien ab und zu mal kommt, auch was ich nicht kann. Aber insgesamt, ich war in Stuttgart ein halbes Jahr. Ich war davor in Leipzig 2,5 Jahre. Ja, die durchschnittliche Trainererwartung liegt, glaube ich, derzeit in der Bundesliga bei 1,1 oder 1,2. Ich glaube, in England ist 0,9 oder sowas. Da liege ich deutlich drüber bei den meisten Vereinen. Insofern kann ich nicht sagen, das würde ich jetzt in Zukunft immer ändern und das würde ich jetzt nicht ändern in bestimmte Bereiche, weil halt in meiner ganzen Karriere relativ viele Dinge, die ich mal implementiert habe, dann doch auch funktioniert haben. Und ich nehme da Stuttgart nicht raus. Ja, ich habe Stuttgart schon mehr heftiger, deutlicher, kritischer analysiert, wie zum Beispiel Leipzig, weil Leipzig eine Periode war über 2,5 Jahre, mehr als 2,5 Jahre, wo ich gesagt habe, für diesen Zeitraum war ich richtig dort. Und ich glaube, das betrifft viele Trainer heutzutage auch, dass du, oder insgesamt auch vielleicht Arbeitnehmer, dass du über eine bestimmte Periode irgendwo bist, dort richtig bist und dann muss was anderes wieder kommen. Und das war in Leipzig auch so, in Stuttgart definitiv nicht. Also es war nicht mein Plan, in Stuttgart nur ein halbes Jahr zu bleiben. In Stuttgart, das ist Heimatstadt auch noch, da hat es ganz viel soziale Kontakte auch noch gegeben. Alles, was da rausgeschleudert worden ist an Informationen, wo ich mir manchmal selber gedacht habe, dieses Arschloch bist wirklich du. Das hat direkt auch mein soziales Umfeld mitgekriegt. Da habe ich mir danach dann natürlich auch gedacht, okay, das und das, egal wie richtig du gelegen bist, kannst du danach einfach nicht mehr machen. Ja, das waren zu viele Brandherde, die du dir da geschaffen hast. Und das habe ich für mich auch aufgenommen. Was hilft meiner Mannschaft, meinem Verein in der jeweiligen Situation, wenn ich dort bin? Und was kann vielleicht auch ein Risiko sein? Aber ich habe ganz ausgezeichnetes Verhältnis zu Risiko an sich in meinem Leben. Und deswegen gefällt mir das auch, wenn jemand, wenn er Zorniger hört, dann auch an risikobehafteten Fußball denkt. Weil ich glaube, das habe ich ja immer wieder gesagt, wir sind vor 2 Jahren auf einem ganz schwierigen Weg in Deutschland gewesen. Ich habe immer den Blick auf, vor allem auf England, teilweise aber auch auf Italien und muss sagen, da sind uns die Nationen weglaufen in Richtung einem Fußball, mit dem man sich identifizieren kann, mit dem man diese Unmenge an Leute auch ins Stadion reinholt. Ich glaube, dass es jetzt wieder, vor allem in diesem Jahr auch, wieder in eine bessere Richtung geht, wie risikobereit man einfach auch Fußball spielen kann.
Wir haben vor 2 Wochen
ihr müsst immer noch mal nachfragen, wenn ich zu weit von der Frage, vom Kern der Frage abweicht bin.
Du kommst interessanterweise ja irgendwann immer wieder zurück, das ist beeindruckend. aber du weißt ja schon, wir wollen mit dir über das Taktische reden und wir haben mit Kollege Şahin vor 2 Wochen so ein bisschen gefachsimpelt, wie die Situation gerade in der Bundesliga aktuell ist, dass es eben sehr wenige Ballbesitzmannschaften gibt, wenn man sie so definieren will. Und mehr Mannschaften, könnte man jetzt ja auch als potenzielle Arbeitgeberverein Alex Zorniger sehen, die eben einen Umschaltfußball spielen. Siehst du es? Und zwar jetzt nicht als Bewerbungsgespräch, sondern grundsätzlich auch so. Und hast du eine Erklärung dafür, warum es vielleicht außer den Bayern und so 1, 2 anderen Vereinen so wenig Ballbesitzmannschaften gibt aktuell? Weil dieses andere Modell besser ist oder ist es ein Trend?
Nee, ich glaube auch, man muss immer aufpassen, wenn man von Ballbesitz und Umschaltmannschaften spricht, von was für Prozentzahlen man dann ausgeht. Also es gibt die allermeisten Mannschaften, Ausnahme Bayern München, die bewegen sich immer so in dem Bereich von 48 bis vielleicht 55%. Ja, jetzt spielst du 55% mit Ball, 45% gegen den Ball. Ist das wirklich extrem gegen den Ball? Also eine Mannschaft, die extrem gegen den Ball und mit dem Ball spielt? Oder sprechen wir dann wirklich von Nuancen und von einer Situation, dass es aufgrund des Spielverlaufs nach 10 Minuten 2-0 steht und du ganz automatisch vielleicht mehr auf eine tiefere Position zurückgehst oder dann mit dem Selbstvertrauen auch noch mehr mit dem Ball spielst? Also inwiefern haben diese ganzen Prozentzahlen eigentlich auch mit einem gewissen Spielverlauf zu tun? Und deswegen, ich habe mal so ein paar Statistiken dann auch angeschaut. Zum Beispiel bei Schalke war es dann extrem, ja, so auch in der Tedesco-Phase, wie man dann auf gegen den Ball sich spezialisiert hat. Ansonsten glaube ich, dass man aufpassen muss, zu viel von mit dem Ball und gegen den Ball zu sprechen, weil in der Zwischenzeit, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die sich noch verstärken wird in den nächsten Jahren. Diese Phase mit dem Ball und gegen den Ball wird wahrscheinlich immer kürzer, weil die Aggressivität, um bestimmte Situationen zu verhindern, und das ist vor allem das Umschaltverhalten, die wird, glaube ich, in Zukunft noch größer werden. Klar, Nurin Şahin ist natürlich ein Spieler, der auch aus Mannschaften kommt, die dieses viele Passspiel gepflegt haben. Aber ich weigere mich trotzdem zu sagen, dass es einen klaren Ansatz gibt, wo Mannschaften nur mit dem Ball spielen oder nur gegen den Ball. Ja, was für eine Philosophie vertritt Pep Guardiola? 65% mit dem Ball, aber ganz viel in seiner gesamten Analyse ist gegen den Ball. Also ist er ein klarer Ballbesitztrainer? Ja, ist er, ja, weil er einfach Fehler auch minimieren will. Oder ist sein Fokus nicht auch sehr, sehr stark auf das Spiel gegen den Ball gelegt, sodass man da nicht sagen kann, er konzentriert sich nur auf das Spiel mit dem Ball?
Also zusammengefasst, es gibt unterschiedliche Ansätze, aber wenn wir uns jetzt nur darauf beschränken, was die Teams machen, wenn sie den Ball haben, dann ist es doch schon so, dass es Mannschaften gibt, die mehr ins Risiko gehen. So kann man es jetzt auch formulieren. Negativer könnte man vielleicht sagen, die den klaren langen Ball dann auch häufiger spielen als den sicheren Kurzpass. Ist immer die Frage, was ist dann eigentlich schöner und was nicht. Aber da gibt's doch schon Unterschiede. Oder würdest du noch andere Aufteilungen vornehmen? Wenn wir jetzt mal nur Mannschaften kategorisieren, wenn sie den Ball haben.
Das sind jetzt die 2 Extreme. Ja, auf der einen Seite Ballbesitz, auf der anderen Seite sofortiges Umschalten. Ich denke, wie in so viele Bereiche gibt es in der Zwischenzeit einen ganz, ganz großen Graubereich dazwischen. Zum Beispiel auch Julian Nagelsmann, ja, der den Ballbesitz überwiegend benutzt, um den Ballverlust auch mit vorzubereiten. Das ist ja auch sowas, wo du dir dann mal drüber Gedanken machen musst und wo auch Sinn macht innerhalb der Philosophie, die dort gespielt wird. Aber ich finde es auch vorteilhaft, wenn schon mal zu sehen ist von dem Plan des Trainers, was will man denn jetzt eigentlich? Also ich finde, es ist ein Vorteil, wenn ein Mittelfeldspieler, nachdem er den Ball erobert hat, sofort weiß, welchen Laufweg der Stürmer jetzt einnimmt. Und wenn der Stürmer weiß, wenn wir den Ball erobern, welchen Ball spielt der Mittelfeldspieler. Und ob das dann nachher ist, der spielt nochmal einen Sicherungspass oder wir spielen gleich den ersten Pass tief. Das ist, finde ich, nicht ganz so wichtig. Und auch die Ballbesitzmannschaften wie Barcelona, wie Bayern, selbst Jürgen Klopp jetzt, der auch einen höheren Anteil an Ballbesitz hat, seitdem er in Liverpool angefangen hat, weil sie nämlich auch in der Position weiter oben sind, schießen immer noch ihre Tore, den Großteil ihrer Tore aus Umschaltsituationen. Also das wirst du auch nicht wegnehmen. Du musst auf den Moment der Balleroberung, des Umschaltens mit Ball, musst du vorbereitet sein. Wie du ansonsten Torchancen generieren willst, das hängt immer davon ab, was der Trainer sehen will, was für ein Spielermaterial er hat. Aber ich finde, man darf auch den Zuschauer in Bezug auf Ballbesitz nicht überfordern. Ja, Fußball ist ein Spiel, das in allererster Linie denen da oben gefallen sollte. Und wenn man es da nicht schafft, es klar zu machen, dass man möglichst viele Aktionen reinbaut pro Minute, dann hast du irgendwann nur noch pro Minute eine Ballbesitzphase und eine Ballverlustphase. Und alle versuchen wieder hinter den Ball zu kommen. Und das sorgt für gnadenlose Langeweile. Und das darf nicht passieren.
Ja, spannend. Also wir haben mit Nuri ja auch genau in diese Kerbe versucht, so ein bisschen zu diskutieren. Wir haben unseren lieben Datenguru Freddy Tappe nochmal in den Statistikkeller geschickt und er hat nochmal auch bestätigt, dass zum Beispiel wir in dieser Saison uns auf einem Rekordhoch bewegen bei Pressing-Sequenzen pro Spiel und Sprints pro Spiel. Ne? Das heißt, es wird eigentlich, ich nenne es jetzt einfach mal, es wird weiter wilder in der Bundesliga. So wie du gesagt hast, glaubst, dass das auch immer weitergeht. Aber wie lange kann sich dieser Trend denn wirklich ziehen? Oder ist nicht irgendwann der Moment gekommen, wo dann einfach mehr Teams sagen, okay, wir müssen jetzt aber wieder versuchen, dass wir mit dem Pressing besser umgehen, dass wir mit unserem Ballbesitz dieses Pressing besser auflösen, was man uns aufzwingt?
Ja, du musst ja auch sehen, dass sich die Phasen der Mannschaften auch ändern. Also Dortmund, als Klopp angefangen hat, war eine Umschaltmannschaft. Dann sind sie Meister geworden, zweite Mal deutscher Meister geworden. Auf einmal ist der Ballbesitz auch angestiegen, weil natürlich die Mannschaften grundsätzlich viel passiver, viel defensiver in diesen Situationen auch stehen. Das musst du natürlich dann auch berücksichtigen. Insgesamt, die Anzahl an Pressing-Aktionen hängt sicherlich damit zusammen, dass wir jetzt mit Marco Rose, mit Glasner, auch mit Achim Bayerlotzer zu einem gewissen Grad auch Trainer in der Bundesliga haben, die aus dieser RB-Schule rauskommen. Und da ist einfach Pressing nach wie vor, Pressing gegen Pressing, ein ganz, ganz großer Aspekt. Julian Nagelsmann natürlich auch. Aber Julian Nagelsmann ist, glaube ich, auch so ein Vertreter von dieser Generation, die jetzt entsteht, wo man sagt, man wechselt diese Phasen, die es gibt, also Ballbesitz gegen den Ball, fallen lassen, hochattackieren, dass die innerhalb vom Spiel viel, viel häufiger variieren. Also es wird nicht mehr wie in der Vergangenheit klare Phasen geben. Das äußert auch meiner Meinung nach immer wieder, indem er von seinen Mannschaften erwartet, dass sie ganz, ganz schnell taktische Anpassungen vornehmen können. Und ich glaube, dass es in diese Richtung in Zukunft auch noch mehr gehen wird, dass du gar nicht mehr so eine klare Phase hast, wo jemand mal 20, 25, vielleicht auch 45 oder 90 Minuten in einer klaren Richtung spielt, also immer nur auf Umschalten oder immer nur auf Ballbesitz, sondern dass sich das wechseln wird. Das Pressing, das ist ja das Gute auch. Wenn man Leute überzeugen will, dann hilft ganz, ganz oft, wenn man halt in diesen Datenkeller schaut oder in diesen Erfahrungskeller und was wirklich belegen kann. Weil ganz, ganz viel ist einfach ein emotionales Gefühl, das ich für eine Spielweise habe. Und da ist es halt, egal welche Statistik, Ballbesitz, Flanken, selbst Torschüsse, haben keine zwingende Aussagekraft für das Ergebnis des Spiels. Und das ist der Kern, vor allem für uns Jungs als Trainer, was uns ganz, ganz stark interessiert. Also wie können wir die Wahrscheinlichkeit hochfahren, dass wir Spiele gewinnen. Aber es gibt einige wenige Fakten, die bestätigt sind. Und das ist, die Balleroberung hängt direkt zusammen mit der Geschwindigkeit der Laufwege gegen den Ball. Also je mehr Sprints du hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Ball eroberst. Und wenn wir dann wieder vom Umschaltverhalten sprechen nach Balleroberung, dann ist das ein wichtiger Aspekt, ja, den man damit einbauen muss. Und deswegen musst du deiner Mannschaft, wenn du auf Umschalten gehst, musst du deiner Mannschaft klar machen, dass das Umschalten nur geht, wenn ich gegen den Ball mehr sprinte als der Gegner oder mehr beschleunige. Ja, oftmals sind es ja aufgrund der guten taktischen Ordnung ganz kurze Laufwege, die du machen musst.
Aber heißt zusammengefasst, also wenn ich dich richtig verstehe.
Ist eigentlich vorher klar worden, auf deine Frage bezüglich des Bewerbungsgesprächs, für was für eine Art und Weise Fußball mein Herz tickt?
Nee, das wollte ich nämlich gerade nochmal nachfragen, denn, also beziehungsweise ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir das dem Hörer und den Zuschauern nochmal deutlich machen, du bist schon der Meinung, man hört das ja alles in den letzten Minuten schon sehr deutlich raus, dass die Geschwindigkeit des Fußballs in den nächsten Jahren bestimmt nicht runtergehen wird und das wäre auch völlig falsch. Richtig verstanden?
Völlig falsch, weiß ich nicht. Ja, also ich habe jetzt, ich glaube am Samstag ist das WM-Viertelfinale Deutschland kommen. 2006, das hatte schon eine gute Geschwindigkeit, aber ich finde mit der Umsetzung Technik und Geschwindigkeit nicht zu vergleichen mit dem, was heute passiert. Wenn in die Offensive gespielt wird, wie dann in die Offensive gespielt wird, kann man natürlich auch sagen, es war Argentinien als Gegner, es ist so die Endweihe in der Offensive, wenn du gegen die viele, viele Torchancen kreierst. Aber ich denke, dass insgesamt nach wie vor, das ist seit 15 Jahren, seitdem ich mich auf Erwachsenenebene mit dem Trainerjob beschäftigt, ist es klar, die Geschwindigkeit ist das A und O. Das wird noch mehr werden, aber ich denke, dass auch Aspekte des Spiels drumherum in Zukunft noch ein bisschen mehr beleuchtet werden. Wir müssen vielleicht nur aufpassen, dass wir am Ende nicht zu viele Bereiche aufdröseln und damit den Kern des Spiels verlieren.
Nutzt die Gelegenheit ruhig, um nochmal klarzumachen, was ist deiner Meinung nach vom Kern her die Art, wie Fußball gespielt werden sollte? Und ich weiß natürlich, es gibt unterschiedliche Ansätze, die du bei Kollegen definitiv auch schätzt, aber was ist deiner Meinung nach die Art, wie Fußball gespielt werden sollte, für die du ja dann auch stehst?
So, dass es der Zuschauer versteht. Also ich sage immer, wenn ich mit Vereinen spreche oder auch wenn ich mit den Spielern spreche, wenn es gehen würde, der Spieler macht die Augen zu, spiel trotzdem dein Spiel und hör nur, wie das Publikum darauf reagiert. Und das Publikum reagiert auf Zweikämpfe, auf Torchancen rausspielen, auf den Ball wieder zurückerobern aus einer aussichtslosen Situation. Und das musst du jetzt in den Spielplan reinkriegen. Und das schaffst du vor allem, indem du möglichst viele Umschaltsituationen generierst in beide Richtungen. Und bei der Umschaltsituation Ballverlust, deine Rechtsverteidigung, dein Gegenpressing so gut organisierst, dass dir das nicht wehtut. Wenn du dazu dann noch es schaffst, den Ballbesitz zu kultivieren im Sinne von einer Zielgerichtetheit, dann bin ich auch ein totaler Fan von Ballbesitz. Aber schau dir das Innenverteidigerspiel an. 5-mal Ball von links nach rechts, dann kommt der tiefe Ball und es ändert sich nichts. Also warum soll ich 5-mal warten? Warum kann ich nicht auch schon den ersten oder zweiten Ball, der sich anbietet? Wir können vieles, wir Trainer, aber wir sind leider keine Hellseher. Deswegen können wir nicht sagen, die Lücke, diese Passlücke öffnet sich nach dem zweiten oder nach dem vierten Ball oder vielleicht schon nach dem ersten Ball. Oder nach dem ersten Ball bindet sich ein Innenverteidiger die Schuhe und der Stürmer könnte eigentlich an einen loslaufen. Und dann wird aber schon, weil es ja im Masterplan drinsteht, der Ball nochmal seitlich gespielt. Also wenn du Innenverteidiger siehst, auf was ich bei Innenverteidiger schaue, ist zum einen natürlich, wenn es geht, die Geschwindigkeit im Spiel gegen den Ball, beim Passspiel, wie schnell orientiert er sich nach vorne. Der Ball kommt von hier, ich kriege ihn hier und ich nehme den Kopf sofort darüber, weil ich weiß, da ist mein Außenverteidiger. Wie soll ich dann wissen, wenn direkt vor mir der Zehnerraum offen ist? Also geistige Geschwindigkeit, motorische Geschwindigkeit, das umzusetzen in einer Spielweise, die dann einfach auch Spaß macht. Und nicht, wenn ich aufs Klo gehe, habe ich die einzig interessante Situation des gesamten Spiels verpasst. Das müssen wir generieren. Ja, diese Anzahl an Situationen, wo ich sage, ist uns ja auch am Anfang gelungen, auch wenn man auf Stuttgart wieder zurückkommt. Ich weiß nicht, wir sind im ersten, im zweiten, dritten, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, das Spiel mit Applaus verabschiedet worden, weil man einfach das Gefühl gehabt hat, da war eine Mannschaft, die hat das Herz auf den Platz gelegt. Und ich glaube, dann verzeihen sie auch Fehler. Wir sollten nicht irgendwann hinkommen, dass der Fan den Fußball, den wir spielen, gar nicht versteht. Auch wenn es ab und zu mal gut ist, wenn da Sachen drin sind, für die man dann doch vielleicht die eine andere oder andere Mannschaft auch mal gecoacht hat über einen gewissen Zeitraum. Aber insgesamt, finde ich, macht man es den Spielern leichter, wenn man den Fußball einfach hält.
Alex, das hat mir jetzt die Augen geöffnet. Ich habe in meiner aktiven Karriere auf dem Fußballplatz unglaublich langsam gespielt, versucht Fehler zu vermeiden, aber entsprechend war auch die Reaktion von den Zuschauern draußen, gab nämlich keine. Jetzt weiß ich ein bisschen mehr darüber.
Aber ich glaube, du hast noch ein Ziel. Man darf das nicht verwechseln. Ballbesitz, alles gut. Ja, wenn man die Geschwindigkeit rausnimmt, alles gut. Aber wieder, schaut euch in eurem Datenkeller, schickt euren Junge wieder da runter. Wie schießen die Top-Mannschaften in allen Ligen ihre Tore? Das sind einfach Standardsituationen, Umschaltverhalten. Und dann wechselt vielleicht die Toranzahl beim klaren Ballbesitz. Also ein Tor ist gefallen nach mehr wie 6, 8 Pässen. Das wechselt dann vielleicht ein bisschen.
Ich kann dir verraten, lieber Alex, dass Kollege Schlüter beim Podcast-Moderieren auch Probleme mittlerweile hat, Tempo aufzunehmen und deswegen auch gemischte Reaktionen von unseren Hörern darauf bekommt. Aber du hast gerade ein Stichwort noch gegeben, was ich zum Abschluss mit dir nochmal streifen möchte, weil wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, wenn der Ball rollt, wenn der Ball im Spiel ist. Lass uns nochmal kurz über Standardsituationen bitte sprechen, denn auch da haben wir uns nochmal ein bisschen was angeguckt und für mich etwas überraschend ist in den letzten beiden Spielzeiten in der Bundesliga, der Wert an Standardtoren anteilig zu den gesamten Toren, die gefallen sind, ein bisschen zurückgegangen. Wie erklärst du dir das? Sind die Mannschaften einfach besser geworden im Verteidigen? Wird nicht so viel Wert gerade darauf gelegt? Wie ist der Trend zu erklären?
Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass es immer noch um die 30% sind. Ich glaube jetzt gerade eben 27% oder 28%. Und vor ein oder drei Jahren waren es dann mal 29%. Also das sind vielleicht bei Anzahl der geschossenen Tore, keine Ahnung, 8 oder 9 Tore oder vielleicht auch 12, keine Ahnung. Das ist schon sehr überschaubar, ja, wenn man sich nur von Prozentzahlen leiten lässt. Ich glaube, dass es immer ein Auf und Ab geben wird. 2010 oder 14 bei der WM gab es, glaube ich, mal eine WM mit 40% Standardtore. Oder vielleicht war es sogar 18, keine Ahnung. Ich glaube, das muss man immer ein bisschen verifizieren im jeweiligen Fall. Man muss genau schauen, wie werden diese Standardsituationen ausgeführt, wie spielt man auch dagegen, aber auf der anderen Seite, wie viele Standardsituationen werden denn auch generiert, weil vielleicht insgesamt eine Tendenz dazu hingeht, mit zwei Spitzen zu spielen. Also ich sage mal, glaube ich, wenn man grundsätzlich mit zwei Spitzen spielt und ohne klassische Flügel, wie es wir machen, ist die Anzahl an Eckballsituationen vielleicht ein bisschen geringere, weil du relativ selten den Ball auf der Außenposition hast. Habe ich jetzt noch nie nachkontrolliert, ob es tatsächlich so ist, aber ich finde es immer schwierig, wenn man Statistiken nur dafür ranzieht, um eine Entwicklung aufzeigen zu wollen. Ich glaube schon auch, dass man tiefer reingehen muss und schauen muss, warum entsteht denn sowas? Aber 30% plus minus, dann sind es mal 34 und dann sind es mal 28%. Bedeutet halt immer noch, dass es zwischen einem Viertel und einem Drittel aller Tore aus Standardsituationen fallen. Und da ist es, denke ich, in den nächsten Jahren auch bei der Verteidigung vielleicht ein Aspekt für den einen oder anderen Trainer, dass er sagt, da müssen wir mal was umstellen. Viele gegnerische Spielsysteme basieren auf die Unberechenbarkeit des eigenen Spiels oder des Ausnutzen vom gegnerischen Spiel. Bei den Standardsituationen machen wir das aber nicht. Bei den Standardsituationen verteidige ich und ich weiß auch warum, ja, weil du auch das Gefühl der Spieler dafür brauchst, aber bei den Standardsituationen verteidige ich im Raum, gegen den Mann oder gemischt. Diese drei Arten gibt's. Ich kenne keine Mannschaft, keinen Trainer, der seine Standardverteidigung im Spiel ändert. Wenn ich eine Analyse von meinem nächsten Gegner mache und sage, schau dir mal an, Co-Trainer, wie wir da ein Tor erzielen können und die verteidigen im Raum, dann nutzen wir das normalerweise komplett im Raum, indem wir zunächst mal kurz anspielen, um die Raumdeckung in Bewegung zu kriegen. Wenn jetzt aber der Gegner in dem Spiel gegen uns, weil er genau weiß, dass wir ab und zu auch kurze Bälle spielen, auf eine gemischte Mann-Raumdeckung geht oder sogar auf eine Manndeckung, dann wird auf einmal alles ad absurdum geführt, auf was wir uns vorbereitet haben. Bei den Standardsituationen passiert das nicht, sondern es gibt eine klare Vorgabe, meine Mannschaft verteidigt im Raum, gemischt oder gegen den Mann. Vor allem auch aufgrund, die Kipper fühlen sich wohler, die Schlüsselspieler, die großen Innenverteidiger in der Regel, fühlen sich wohler in einer bestimmten Art und Weise im Raum, gemischt oder im Mann, ist ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, dass wir in der Zwischenzeit so viel von unseren Spielern auch verlangen in Bezug auf spieltaktisches Verhalten, auf Änderung, auf der Geschwindigkeit der Änderung vom spieltaktischen Verhalten, dass man sich durchaus auch mal überlegen müsste, ob es nicht vielleicht einen großen Benefit hat, wenn du zwischen einer Raumdeckung, kompletten Raumdeckung und einer Mann-Raumdeckung im Spiel oder zumindest von Spiel zu Spiel wechselst.
Ich sehe schon, da kommt eine ganze Menge auf die Fußballwelt zu, wenn du dann bald wieder einen Trainerjob haben solltest. Ich bin mir sicher, der ein oder andere Spieler wird davon profitieren. Vielleicht zittern jetzt auch manche, dass sie bei Standardsituationen noch mehr gefordert werden. Aber ich danke dir, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Du hast uns gefordert und uns hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich sehe es dem Blick von Benny Zander an.
Absolut.
Alex, danke dir.
Nochmal liebe Grüße. Das FC Kopenhagen-Trikot abhängen da hinten.
Ja, warte, ich gehe noch mal kurz.
Das hat er jetzt mit seinen breiten Schultern die ganze Zeit verdeckt, ne? Ekelhaft. Also den großen Konkurrenten aus Kopenhagen im Rücken hängen zu haben, das kann auch nur Journalist Benny Zander.
Ja. Wenn ich jetzt ein Opportunist wäre, würde ich sagen, vielleicht hat er irgendwo noch ein altes Brøndby-Trikot, was er hier für die Trikotsammlung spenden kann. Aber das mache ich natürlich nicht. Alex, liebe Grüße nach Kopenhagen.
Dankeschön, ich danke euch. Hat viel Spaß gemacht.
Uns auch. Alex, bis bald mal wieder.
Bis bald.
Ciao.
Und damit sind wir wieder auf einen Alex reduziert. Das war Alex Zorniger und ihr fragt euch jetzt seit einer halben Stunde, Higge und Jantelov, was hat er da ganz am Anfang gesagt? Das können wir natürlich für euch gerne kurz nachtragen. Das Gesetz von Jante Daher kommt ja der Begriff Janteloff, ist ein stehender Begriff, der auf Axel Sanders Moses zurückgeht. Das ist ein Romanschreiber, ein Flüchtling kreuzt seine Spur, ist der Roman, von dem dieses Prinzip, das für die Dänen ganz wichtig ist, ausgeht. Darin beschreibt Sanders Moses die kleingeistige Milieus, die einen dänischen, ach, lest es euch einfach selber nach. Wir machen weiter mit Benni, wo sind wir stehen geblieben?
Oh Gott, war das erbärmlich. Ein Hoch auf Wikipedia, wenn Alex Schüter hier mal so tut, als wäre er mal eben der Experte für Dänemark oder was. Du bist Experte für Shampoos, ansonsten gar nichts. Wir machen jetzt weiter nochmal mit dem Thema Standardsituation. Wir haben das gerade mit Alex schon so ein bisschen angerissen. Wir gehen jetzt aber mal weg von den, wie heißt es bei den Briten so schön, von den Set-Pieces, also von den Standardsituationen, Ecken oder Freistöße und drin im Strafraum passiert irgendwie was. Wir gehen jetzt mal zur schönsten Form, Tore zu schießen. Kann man das so sagen? Direkte Freistoßtore, für mich immer ein Mysterium gewesen, seitdem ich mit dem Fußball aufgewachsen bin, seitdem ich selber gespielt habe. Und wir haben, das können wir ja ruhig mal verraten, in den letzten Tagen so ein bisschen miteinander generell diskutiert über Freistoßschützen. Und dann irgendwann ist uns aufgefallen, lass mal ein Ranking machen von denen, die wir besonders gut, geil, aus welchen Gründen auch immer fanden in der Fußball-Bundesliga, die besten Freistoßschützen, die es in der Fußball-Bundesliga so gegeben hat. Natürlich muss man ein bisschen einschränken. Wir haben jetzt, glaube ich, vor allem Leute, die wir auch selber erlebt haben. Ne? Also so geht es mir zumindest mit meiner Wahl.
Also ich habe keinen jetzt irgendwie aus den 70ern oder so genommen. Da gab es sicherlich auch gute Freistoßschützen. Ich glaube, Günter Netzer war zum Beispiel ein sehr ordentlicher. Aber nee, in meinem Ranking, so viel kann ich schon mal verraten, ist keiner, der ganz groß aufgespielt hat, als ich noch nicht gelebt habe. Sie sind alle, glaube ich, älter als ich, aber sie sind nicht zu alt. Wollen wir einfach mal direkt starten?
Ja, ich lege einfach mal los mit meiner Nummer 3, oder? Ich habe mir gedacht, so zu Beginn, wir fangen mal mit was Bodenständigem an, mit etwas, mit dem sich viele Leute identifizieren können. Du hattest bestimmt in deiner Mannschaft auch einen, der war bekannt für seinen besonders harten Schuss.
Unser Libero, André Borg, der Lange genannt. Das ist der Grund, weshalb ich nie den Spitznamen der Lange hatte, weil André Borg ihn schon hatte.
Siehst du mal, schöne Grüße an dieser Stelle an André. So, und ich habe für meine Nummer 3, bin ich einfach mal in die Brachialgewalt hineingegangen. Und da komme ich sofort raus, also es ploppt mir sofort auf, wenn ich an brutal harte Freistöße denke. Michael Tanne Tarnert, seines Zeichens FC Bayern, vorher glaube ich KSC, ne? Also sein linker Huf, das ist etwas, das verknüpfe ich immer noch damit, wie ich damals mit offenem Mund als kleiner, blond gelockter Typ vorm Fernseher saß und gesehen habe, wie der die Dinger da reingeschweißt hat. Und später kam dann irgendwann noch die Komponente dazu, dass ich selber in die Mauer manchmal musste bei uns in der Kreisliga. Und da gab es auch so ein paar Experten, die solche Hufe hatten wie der Tarner, vielleicht nicht ganz so hart. Und ich weiß halt auch, wie sich das anfühlt, mit Angstschweiß auf der Stirn da zu stehen und du weißt, oh, hoffentlich trifft er mich nicht, sondern hier den Toni neben mir, bitte treff mich nicht. Von daher deswegen meine Nummer 3, Michael Tarnert, einfach weil er den größten Bums hat, an den ich mich so erinnern kann.
Ich habe dir irgendwann schon mal die Geschichte erzählt, oder? Als wir auswärts gespielt haben und so einen Freistoß kassiert haben im 16er, also einen indirekten Freistoß, weil unser Keeper einen Rückpass aufgenommen hat. 5 Meter Torentfernung, circa 85. Minute, wir waren mit 1-0 vorne, alle auf die Linie und Schlüter mit der großen Fresse, Führungsspieler, ganz wichtig, ruft natürlich an seine nebenstehenden Leute, ich stand zufälligerweise am Pfosten, vielleicht auch etwas hinter dem Pfosten, so, jeder steht jetzt seinen Mann, niemand zieht zurück und der Pfiff kommt, der Typ tickt den Ball an und von hinten kommt dieser Tanne Tarnert-Verschnitt aus der Kreisliga, zieht ab und es erwischt Patrick direkt neben mir stehend und der Typ ist ins Tor geflogen, aber der Ball nicht. Und das ist, ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich war einfach froh, dass er mich nicht getroffen hat, weil ich hätte, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie mich so weggedreht, dass der Ball dann ins Tor geflogen wäre. Patrick hat seinen Mann gestanden. Es war so ein Braveheart-Moment. Mein Nummer 3 Freistoßschütze ist allerdings ein ganz anderer, denn Freistöße haben für mich tatsächlich, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, was Besonderes, wenn ein Freistoßschütze so gut ist, dass der Ball eigentlich nur dort liegen muss. Eigentlich muss nur ein Freistoß da gepfiffen werden, dass das ganze Stadion dann schon durchatmet, die Luft anhält und weiß, jetzt könnte was passieren. Der erste, den ich in dieser Kategorie erlebt habe, war Thomas Icke Hässler. 1992 bei der Europameisterschaft war Thomas Icke Hässler der beste Deutsche. Und zwar insgesamt gesehen, ich glaube, er wurde sogar zum Spieler des Turniers gewählt. Und vor allen Dingen wenn es um Freistöße ging. Hat mehrere Freistoßtore gemacht, war natürlich eher ein Schnibbler, überhaupt nicht so der Typ, der da den Vollspann rausgeholt hat, aber hatte diese besondere Aura. Du wusstest, wenn Deutschland oder dann später und ja beim KSC und Dortmund und 1860 und wo er überall war, wenn es einen Freistoß gibt, dann halten alle die Luft an, weil Thomas Icke Hässler kommt. Er war für mich der Erste in dieser Kategorie und übrigens besonders ja auch wichtig bei Freistoßschützen. Er hatte so ein Trademark, bei ihm war es der Armschwung. Also er hat mit dem linken Arm als Rechtsschütze hat er immer so einen besonderen Schwung gemacht. Und irgendwo, wahrscheinlich in der Bravo Sport, habe ich dann nochmal beschrieben bekommen von ihm, dass das eben ganz wichtig, um die Balance zu halten ist. Also Thomas Icke Hässler bei mir auf der 3.
Gute Wahl. Ich habe den Armschwung sofort vor Augen. Ich muss mich einmal kurz zurückerinnern, weil es ist jetzt doch eine Weile her, dass er gespielt hat. Aber auch das kommt mir sofort ins Gedächtnis. Meine Nummer 2, wir bleiben bei der Faszination Linksfuß. Ich weiß nicht, ob du das auch hast. Ich fand es immer geil und wir hatten einen in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach, der dafür stand wie kein anderer. So Spielmacher mit einem geilen linken Fuß, Rivaldo ist zum Beispiel auch einer gewesen, die haben mich irgendwie immer besonders fasziniert, weil sie halt diese andere Dimension nochmal drin hatten, weil ich mit meinem linken Fuß, da kann ich ein bisschen stehen und hier und da noch einen Flachpass spielen, aber die konnten halt diese besonderen Dinge damit machen irgendwie und niemand steht da mehr für mich in der Bundesliga-Geschichte, zumindest wenn ich sie aktiv miterlebt habe, als Juan Arango von Borussia Mönchengladbach. Der Typ hat Freistöße geschossen, der hatte eine Schusstechnik, die war nicht nur schnibbeln, wenn ich mich richtig entsinne, sondern es war so eine Mischung aus schnibbeln und hart und der hat die Dinger reihenweise da reingeflext für die Borussia, fantastische Tore geschossen, habe ich immer auch als Spieler geil gefunden und seine Freistöße für mich unvergessen auf der 2 bei mir.
Bei mir auf der 2 wieder ein Rechtsfuß, aber einer, der diese Trickiness hatte, die viele Linksfußschützen auch hatten, Mario Basler. Einer, der beides konnte, also der scharf schießen konnte, aber der natürlich auch sehr viel Gefühl in seinem rechten Fuß hatte. Und was ich an dem ganz besonders finde, ist, dass der diese Kaltschnäuzigkeit hatte. Also du hattest bei dem, selbst wenn der Freistoß irgendwie knapp über der Mittellinie war, das Gefühl, könnte sein, dass der den jetzt einfach raufzieht. Und er hat es nicht nur bei Spielen irgendwie bei den Hallenmasters oder so gemacht damals im Winter, sondern er hat es zum Beispiel, wir haben es ja auf The Zone gerade gehabt, auch bei Champions League Finals gemacht. 99 gegen Manchester United, da hat er Momente, wo er einfach kaltschnäuzig von rechts draußen das Ding auf das Tor zieht und Peter Schmeichel fast überrascht. Und 2001 hat er sogar ein Freistoßtor gemacht im Finale gegen Valencia, als man dann so ein bisschen nachträglich doch noch den Pokal geholt hat für den FC Bayern München. Also der ist meine Nummer 2, weil er diese totale Frechheit in dieses Freistoßspiel mit reingebracht hat.
Ja, habe ich auch sofort vor Augen. Teilweise auch flach außen an der Mauer vorbei, relativ weit draußen, wo alle anderen nur flanken würden und dann den Torhüter geprüft. Ja gut, das ist halt auch der Typ gewesen, der sich bei einer Ecke, als er warten musste, den Hut von einem Zuschauer aufgesetzt hat. Also der war halt einfach so auf dem Platz. Meine Nummer 1, es gibt sogar eine persönliche Geschichte dazu und der schoss mir sofort, also es war für mich von vornherein klar, bei den anderen beiden habe ich so ein bisschen überlegt, wen nehme ich, wie ranke ich die. Für mich war ganz klar, meine Nummer 1 kann nur einer sein, Mehmet Scholl. Der Typ war so ein bisschen ja der dann etwas spätere Hässler, ne, könnte man sagen. Also ich glaube, zu der Zeit gab es einen gefürchteteren Freistoßschützen in der Fußball-Bundesliga als Mehmet Scholl. Ich habe mal so ein bisschen nochmal in so ein paar Übersichten reingeguckt, wie häufig da stand direkter Freistoß verwandelt. Ich war bei meinem ersten Besuch als kleiner Steppke im Olympiastadion auch dabei. Ich weiß nicht mehr, gegen wen sie damals gespielt haben. Da hat er auch direkt einen reingetan im Olympiastadion, das weiß ich noch. Und was noch krasser war, wir haben mal Urlaub gemacht unten in Bayern und da bin ich mit meinen Eltern zum Training an die Sebener Straße. War zum ersten Mal, dass ich solche Fußball-Ikonen aus nächster Nähe sehen konnte. Und wir kamen gerade genau richtig, also eigentlich kamen wir ein bisschen zu spät, weil das Mannschaftstraining, das war schon so ein bisschen im Abtröpfeln. Ich weiß noch, wie Alex Zickler da auf dem Boden saß und jongliert hat. Da ist mein Gehirn fast explodiert, als ich das gesehen habe, dass der auf dem Boden sitzend jonglieren konnte. Und dann aber haben wir da gestanden, genau hinter dem Tor, auf das Mehmet Scholl Freistöße gemacht hat. So eine schöne, wie wir sie alle kennen, 5-Mann-Plastikmauer, die da stand und der hat die Dinger von halb links mit dem rechten Fuß und es ist jetzt ungelogen. Also ich glaube, der hatte eine Quote von 29 von 30 oder was, als ich da stand. Der hat die alle genau oben an die gleiche Stelle in den Knick geschlänzt. Werde ich nie vergessen. Ich habe die Jahre darauf auf dem Bolzplatz nichts anderes gemacht, selbst wenn keiner Zeit hatte, um mitzuspielen, als selber zu versuchen, in so einer Schlagzahl wie der die Bälle in den Knick da oben zu setzen. Ist mir natürlich nie gelungen, werde ich nie vergessen und für mich unangefochten deswegen auf Platz 1 Mr. Freistoß Mehmet Scholl. Ich habe das so präsent, wie der da genau vor den Augen des kleinen Benny die Dinger da reingezwirbelt hat. Absolute Legende.
Das war die Phase im Leben des Benny Zander, als er dann so einen kleinen Ranzen im Hüftbereich angesetzt hat, weil er einfach nur noch Freistöße geübt hat, anstatt mal ein bisschen mehr über den Platz zu laufen. Aber Mehmet Scholl auf der Eins, finde ich, ist vertretbar. War mir natürlich auch klar, weil ich dich dann doch so gut kenne, dass du nicht an Mehmet Scholl vorbeikommst. Und darum wusste ich auch schon, dass wir keine Überschneidungen haben werden, denn ich habe für meinen ersten Platz Freddy Tappe losgeschickt. Du hast Scholli, ich habe Tappe. Und Freddy Tappe hat mir Zahlen geliefert, die beweisen, dass der Weg an einem Freistoßschützen in der Geschichte der Bundesliga einfach nicht vorbeiführen kann. Denn zahlenmäßig ist der Mann, den ich euch jetzt präsentiere, wirklich komplett in der eigenen Liga. Die Rede ist vom Bremer Diego. Diego hat die meisten direkten Freistoßtore, seit diese Daten gemessen werden, erzielt. Da muss man dazu sagen, das ist erst seit 2004/05 in der Saison der Fall gewesen. Das heißt also, so Leute wie Mehmet Scholl oder Mario Basler, Ike Hässler, die waren eben natürlich noch davor, haben die meisten ihrer Tore in der Zeit davor gemacht. Aber seitdem hat Diego 13 direkte Freistoßtore erzielt. Auf der 2 übrigens in diesem Bereich Hakan Çalhanoğlu. Das Besondere ist, er hat auch eine unglaubliche, nicht auch nur annähernd angetastete Quote von 19% verwandelten Freistößen. Insgesamt in der Bundesliga in seiner Bremer Zeit und beim VfL ja auch noch Freistöße 70 und davon 13 Treffer. Das ist eine Wahnsinnsquote, dazu der Topwert insgesamt. Du kommst an Diego als Freistoßschützen Nummer 1 in der Fußball-Bundesliga-Geschichte einfach nicht vorbei.
19% ist eine Quote, die hattest du früher ja noch nicht mal bei euch in der Dorfdisco. Also das ist natürlich schon mal stark. 13 von 70. Ja, aber wie gesagt, irgendwo in den Sphären würden sich ja dann die anderen Kollegen, ne, die einfach vor der Zeit erfasst worden, wie Scholl und so weiter, auch einordnen. Was ist denn mit Arango? Der müsste doch irgendwo da mit drin sein, oder nicht?
Arango hat 9 direkte Freistoßtore gemacht und ist damit auf der 4 in der ewigen Bestenliste, also so ewig sie dann eben ist, seit 2004, seit 2005 gibt's diese Zahlen. Çalhanoğlu, Salihovic und dann Arango. Jonathan Schmid übrigens auf der 5 in dieser Liste, der kann ja auch noch weiter knipsen.
Ja, das ist der mir in meiner Kicker-Manager-Elf schon den einen oder anderen diese Saison reingeklinkt hat. Da bin ich sehr, sehr happy. Also ich bin mit unserer Wahl sehr zufrieden, ich finde aber meine cooler als deine.
Ja, das ist die Art und Weise, wie du Politik machst. Ihr dürft euch wie immer gerne dazu äußern, Hashtag KMD Podcast. Kann ja auch sein, dass wir uns da einen Fehler erlaubt haben, dass wir wen vergessen haben, zum Beispiel aus 70er, 80er Jahren. Die habe ich nicht alle präsent, da bin ich sehr, sehr ehrlich. Und insofern könnt ihr euch da wie immer gerne beteiligen, Hashtag KMD Podcast. Freddy Tappe weiß auch, was er für nächste Woche zu tun hat, da nochmal in die Kellergewölbe unserer Datenanalyse zu gehen. Was hat Alex Zorniger gesagt? Also zu gucken, wie die Top-Teams in Europa die Tore machen. Das ist entscheidend. Und das wird Freddy Tappe schlaflose Nächte bescheren. Wir hoffen, ihr habt die nach dieser Folge Kicker Meets the Zone nicht, sondern ihr seid halbwegs happy, dass wir euch nicht zu sehr genervt haben und vor allen Dingen Alex Zorniger uns einiges erklären konnte, was da taktisch aktuell Phase ist in der Fußballwelt und was da auf uns zukommen könnte. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Benny, das war Note 4, würde ich sagen.
Du kannst aufhören, am Ende der Folgen immer zu versuchen, mich zu bewerten. Erstens interessiert es mich sowieso nicht und zweitens weiß ich, dass ich zumindest besser war als du. Tschüss, schöne Grüße aus Leipzig. Ciao, ciao.
Ciao.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.